Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter, an meiner Seite der zweite Teil der magischen Zweierkette. Opa Geidel, moin, wie geht's dir?
Moin, ja gut, danke der Nachfrage, Marco, und danke für die Einladung. Nach dem Sieg vom Wochenende gegen HSV geht's einem natürlich nochmal so gut.
Ja, spannendes Spiel haben wir gesehen. Ein Underdog, der sich hinten verschanzt gegen eine dominierende Mannschaft. Der Underdog fährt aber den entscheidenden Konter. Ich rede nicht vom Holstein-Spiel, sondern vom gestrigen Spiel Bayern gegen Villarreal. Da hat man sich irgendwie so ein bisschen ans Wochenende erinnert gefühlt, ne?
In der Tat. Also ich habe es auch gesehen gestern und ich muss schon sagen, also was Villarreal da in der Defensive abgezogen hat, das ähnelte ja fatal Atletico Madrid zu Bestzeiten.
Die alte spanische Schule,
ja, genau,
des Betonanrührers.
Aber es ist ja, man muss ja mal ehrlich sein, ich meine, die hatten jetzt nicht viele Konterchancen, um nicht zu sagen, vielleicht anderthalb oder vielleicht gut gerechnet zwei Konterchancen, die Mann da aus Villarreal. Aber wie die sich von hinten immer wieder befreit haben in Ansätzen, das war schon gut. Also die Ruhe zu bewahren in bedrängten Situationen, das hat mir imponiert.
Ja, auf jeden Fall. Diese Ruhe ist Holstein am Sonntag so ein bisschen abgegangen. Ja. Trotzdem hatte man gerade bei diesem Konterfokus doch das Gefühl, als hätte Unai Emery mal geguckt, was der Kollege Rapp da macht.
Ja, ja.
Villarreal bekannt als das gelbe U-Boot, hat sich was abgeguckt beim blau-weiß-roten U-Boot.
Genau.
In dem Fall. Ja, ja, wie kriegen wir jetzt den Turn zum Holstein-Spiel? Das ist nicht allzu schwer.
Naja,
lass uns einfach irgendwie loshabbeln, ne? Was war los? Wie hast du es gesehen?
Villarreal war so zu erwarten. Wir haben das Spielglück gehabt, wenn Thomas Müller da, wir wollen jetzt nicht allzu sehr auf die Bayern eingehen, aber wenn Thomas Müller das 2:0 macht per Kopf, Riesenchance, dann ist die Entscheidung vielleicht gefallen oder wahrscheinlich gefallen. Ist aber nicht, er hat nicht getroffen.
So wie Robert Glatzel, ne? Hast du ein bisschen dran erinnert.
Genau. Muss ich schon sagen, aber wie gesagt, bei Villarreal war das zu erwarten. Ne, bei Holstein war das in dieser Art nicht zu erwarten. Nee. Das war, wir sagen das jetzt mal ein bisschen ketzerisch, das war Verrat an der eigenen DNA, diese Mauertaktik.
Ja, ich glaube, da hat ja aber auch niemand der Offiziellen soweit widersprochen. Genau das war ja wirklich der Plan, ne? Dass man sich da anpasst.
Genau.
Wobei es Villarreal ja eigentlich international ähnlich macht. Die spielen in der Liga deutlich offensiver.
Ja.
International verschanzen sie sich so ein bisschen, weil sie natürlich auch um die Spielstärke der Gegner wissen. Und genau das war eigentlich so der Ansatz, den Marcel Rapp mit Holstein auch gefahren hat gegen den HSV. Ne?
Ja, und natürlich witzigerweise, also das wusste ich jetzt gar nicht vorher, muss ich ehrlichkeitshalber eingestehen. Ich hatte ja Marcel Rapp als offensiv orientierten Fußballlehrer kennengelernt und auch aus der Vergangenheit hatte ich das so übertragen, dass er natürlich als Jugendtrainer in Hoffenheim, wo man eigentlich immer um Meisterschaften spielt mit den besten Talenten des Landes, respektive internationalen Talenten.
Immer spielstark durch die gute Ausbildung in Hoffenheim.
Genau, ne? Also da ist der Fokus natürlich auch deutlich mehr auf Spielkultur und Offensive gelegt, ohne die Defensive natürlich zu vernachlässigen. Ich wusste aber nicht, dass er schon mal sowas Ähnliches wie jetzt am Sonntag gegen den HSV in seiner Zeit als Jugendtrainer der TSG Hoffenheim praktiziert hat, im Youth League-Spiel. Du hast es in Print geschrieben in der KN, im Youth League-Spiel gegen Manchester City.
Genau.
Das hat er uns erzählt und da war ich baff überrascht.
Ja, ich auch. Also ich will nicht sagen, also ich habe jetzt vorher nicht gedacht, dass er ein Dogmatiker ist, aber dass er ein derartiger Pragmatiker sein kann und das wirklich auch schon mal praktiziert hat, das fand ich dann doch irgendwie erstaunlich.
Ich auch.
Damals haben seine Hoffenheimer sensationell zumindest das Hinspiel 5:2 gewonnen. Beim Rückspiel waren sie eigentlich schon für die K.O.-Phase qualifiziert, haben 1:2 verloren, aber dieses 5:2 und der eigene Ansatz scheint ihm derart in Erinnerung geblieben zu sein, dass das halt wieder ausgepackt hat. Da soll man nicht sagen, der Typ hätte keine Erfahrung.
Ja, das ist das tatsächlich. Der Teufel steckt im Detail und man kennt die Ergebnisse vielleicht, wenn man recherchiert, aus seiner Zeit da als Jugendtrainer, wie gesagt, im Kraichgau, aber man weiß natürlich teilweise dann nicht genau, wie das zustande gekommen ist und das fand ich jetzt also wirklich spannend zu hören. und von ihm. Und das versetzt mich in einen gewissen Glückszustand, was die Zukunft der Störche anbelangt. Dass also nicht, wie du es eben ausgedrückt hast, ein Dogmatismus hinter Spielkultur und Ballbesitz steckt, sondern dass man, wenn es die Tabellensituation oder die sportliche Situation erforderlich macht, dass man dann auch komplett von seinem eigenen Gedankengut abrücken kann und damit keine Bauchschmerzen bekommt, wie er uns glaubhaft versichert hat.
Es hat vielleicht ein bisschen gegrummelt.
Ja, gegrummelt hat es bestimmt.
Die Schmerzen haben nicht gestochen, aber ja. Ja, doch, es war ein bisschen was los. Ja, aber es war der richtige Ansatz, muss man natürlich am Ende sagen. Das sagt sich als Journalist immer leicht, weil wir vom Ende her denken immer so ein bisschen, ne? Das Ergebnis stimmte, also war es der richtige Ansatz. Es war gefühlt aber auch ein alternativloser Ansatz, um mal mit Merkel zu sprechen.
Ja.
Also anders kannst du dem HSV eigentlich nicht begegnen.
Zumindest nicht in dieser personellen Situation.
Nein, nicht in der Situation, hat, ne? Genau. Und es war genau das Richtige. Und das haben andere Gegner in dieser Liga gegen den HSV auch schon vorgemacht. Holstein hat versucht, es mit den eigenen Anpassungen so ein bisschen zu übertragen. Ja, tief hinten rein. Eine Vierer- und eine Fünferkette quasi stellen. Und der besondere Kniff war dann natürlich vorne mit Ogi Vrid, der einfach Sebastian Schonlau auf den Füßen stand, den besten Aufbauspieler.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja. Ja, ja, also der hat den ja wirklich an die Kette gelegt. Gut, er hat nicht viel gemacht. Er ist ihm halt gefolgt, hat ihn so ein bisschen in den Deckungsschatten gestellt, damit er nicht an den Ball kommt.
Also wir haben ihn ja gefragt, da Marcel Rapp noch am Tag nach dem Spiel und ob er überrascht gewesen sei, dass der HSV nicht auf diese Manndeckung des möglicherweise besten Aufbauspielers des HSV, also Sebastian Schonlau, dass der HSV in Form von Tim Walter nicht darauf reagiert hat und meinetwegen den Kollegen, Abwehrkollegen Vuskovic gegen Ogi Vrid gestellt hat. Da hat er uns ja gesagt, das wäre egal gewesen. Ogi Vrid hätte Sebastian Schonlau auch auf rechts außen, im linken Mittelfeld oder auf Toilette begleitet irgendwo. Ne?
Also das war wirklich die totale Manndeckung so in dem Fall.
Ja,
ne?
Ja.
Von der man sich dann auch nicht irritieren lässt. Du gehst einfach konsequent auf den Aufbauspieler und es hat sich natürlich positiv ausgewirkt. Nicht nur natürlich durch das Tor, über das wir gleich nochmal reden können, aber dadurch hast du den HSV natürlich auch in eine gewisse andere Struktur gezwungen. Der konnte einfach nicht mit allen Mann wirklich direkt vors Kieler Tor schieben, weil er immer die Gefahr gegeben war, dass Ogi dann 1-gegen-1 mit Schonlau steht, wenn der lange Ball kommt. Deswegen mussten die in der Restfeldstruktur natürlich auch so ein bisschen gestreckt stehen und so. Das war schon ein guter Kniff, muss ich sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei eins darf man jetzt auch nicht vergessen irgendwo, ne? Also Riesenfreude, mega Erleichterung über die 3 Punkte, die den Klassenerhalt ja nun den direkten Klassenerhalt sehr, sehr wahrscheinlich machen bei 9 Punkten Vorsprung auf Tabellenrelegationsplatz 16. Aber also bei aller Glorifizierung, eine Riesenportion Spielglück ist dabei gewesen. Das muss jeder für sich wissen.
Definitiv.
Die Leidenschaft, mit der die Holsteiner ihren eigenen Hoheitsbereich verteidigt haben, super, klasse. Es wurden Fehler gemacht, dann hat ein anderer den ausgebügelt, da gab es Querschläger, dann ist der Kollege in die Bresche gesprungen, Fehlpässe im Mittelfeld ohne Ende, mangels Anspielstation. Also das größte Kompliment, was man einer Mannschaft in einer solchen Situation machen kann, ist, dass sie sich tatsächlich als Mannschaft präsentiert haben, als kompaktes Kollektiv, mit Löchern und Fehlern und allen drum und dran. Aber man hat sich gegenseitig geholfen und man hatte einen Mega-Keeper an dem Tag auch in der Kiste, ne?
Genau, Thomas Dehne wirklich einen absoluten Sahnetag erwischt mit seinen Paraden gegen Glatzel, die in der ersten Halbzeit dann der Drehschuss von Glatzel in der zweiten Halbzeit, den er übers Tor lenkt. Er war natürlich definitiv ein Faktor, ne?
Ja.
Und du sagst es, mit Löchern behaftet, das Kieler Spiel gegen den Ball, lässt sich dann irgendwo auch nicht vermeiden, gerade wenn Jatta auf rechts natürlich Tempo aufnimmt. Den haben sie immer mal wieder schön über einen Halbraum durch die Kette zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger freigespielt. Und dann stand er wirklich völlig frei hinter der Kette. Aber davon hat sich Holstein halt nicht nervös machen lassen. Marcel Rapp sagte dann auch so, ja, okay, Flanken haben durchaus eine geringere Wahrscheinlichkeit, zum Torerfolg zu führen, als wenn sie durch die Mitte durchspielen.
So ist es.
Ne? Und da musst du dann diese Ruhe bewahren und musst das auch aushalten und musst leiden können bei diesen Flanken. Zu denen gehörte natürlich auch ganz viel Glück, du hast es angesprochen. Aber in letzter Konsequenz immer im Zentrum noch entscheidend an den Ball gekommen und sei es der Torwart durch eine Parade. Und das ist genau das, was du angesprochen hast, dass diese Leidenschaft halt da war, dass diese Grundlagen da waren, diese Basics, und die haben gegen Darmstadt ja frappierend gefehlt. Und das ist, finde ich, eigentlich so ein bisschen so die Botschaft dieses Spiels, dass Holstein in der Lage war, innerhalb weniger Tage sich so zusammenzuraffen, sich so aufzuraffen, sich vermutlich auch unter der Woche die Meinung zu sagen und derart die Sinne zu schärfen, dass wirklich da jeder auf Zinne war im
Zweikampf. Ja, hundertprozentig. Also wenn man das gerade mit Darmstadt vergleicht, diese 1-3-Niederlage da mit den wahrscheinlich schwächsten 45 Anfangsminuten seit dem Zweitliga-Aufstieg. Ja. Ich kann mich jedenfalls an.
Es waren schwache erste Halbzeiten oder zweite Halbzeiten dabei. Ich verweise an einen Kollegen, den ich jetzt nicht namentlich nenne, einen Trainerkollegen, den wir hier schon zu oft gebasht haben. Aber es war erschreckend.
Ja.
Aber das hat ja Marcel Rapp auch selber uns nach dem Spiel gegen Darmstadt nochmal gesagt. Das war erschreckend.
Da waren
Sorgen gemacht.
Da war, weil du sagtest, mit den Flanken von außen, wenn Jatta zwei, dreimal oder viermal mit dem Doppelpass in die Tiefe geschickt worden ist, trotz der Kompaktheit der Vielbeinigen in der Kieler Defensive. Da kamen dann zwei, wenn ich das richtig erinnere, zwei, drei hohe Flanken vom Jatta, dem HSV-Pfeil da auf außen. Und dann kamen auch noch zwei, drei flache Versuche. Und die flachen Versuche sind in Darmstadt, das waren Tore, sozusagen. Und jetzt stand man endlich gebrieft, dass so ein Flachpass nicht durchkommt. Und das ist mal eine ganz zentrale Aufgabe oder eine ganz wichtige Aufgabe. Hohe Flanken zu verteidigen, wenn das ist auch nicht einfach, ganz bestimmt nicht. Aber die flachen Dinger, da muss einer seinen Fuß am ersten Pfosten oder weiß ich wo zwischen haben, damit da überhaupt nichts passieren kann. Und das war in Darmstadt und auch bei Spielen vorher schon so. Da war einfach das Ding, schoss quer durch den Strafraum und dann ist die Gefahr riesengroß, ne?
Ja, genau, weil da halt die Bereitschaft gefehlt hat, die Leidenschaft, auch wenn das immer ein schwieriger Begriff ist. Aber auch das gehört dazu, um taktische Pläne im Spiel gegen den Ball auch wirklich zielgenau umzusetzen. Ne? Also natürlich so, du musst Spieler zwischen Ball und Tor kriegen, so einfach ist das ja. Aber es ist halt nur in der Theorie einfach, ne? Wenn dir im Spiel vielleicht die Bereitschaft fehlt, weil du zu fahrig bist, weil du nach einem frühen Rückstand zu viel nachdenkst oder so, dann bist du auch geistig nicht wach genug, um dich halt zwischen diesem verdammten Ball und das Tor zu stellen. Ja, und das hat halt gegen den HSV wunderbar
funktioniert. Vielleicht fehlt dann auch manchmal nicht die innere Bereitschaft grundsätzlich, sondern die Fähigkeit, den letzten halben Schritt zu mobilisieren, damit man genau diese Aktion des Gegners verhindern kann. Und das lief am vergangenen Sonntag nun wirklich sehr gut.
Definitiv. Was nicht gut lief, wir haben es schon kurz angesprochen, ist, dass Holstein eigentlich nach vorne ganz selten nur in der Lage war, mal Passstaffetten zu zeigen, mal den Ball zirkulieren zu lassen. Das hat, finde ich, zu einem gewissen Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser funktioniert, haben sie dann aber auch relativ schnell wieder schleifen lassen. In der ersten Halbzeit war es gefühlt ganz schwierig, mal den Ball in die Hamburger Hälfte zu tragen. Es hat halt gefühlt nur dieses eine Mal funktioniert, aber in dem Fall dann natürlich wirklich perfekt. Und da sind all die kleinen Mosaiksteinchen der Taktik halt aufgegangen.
Ne? Ja, und das ist eigentlich schade, weil du es ansprichst in der zweiten Halbzeit, weil da war die, ob es jetzt an der allmählichen Verzweiflung des HSV gelegen hat, weil ihnen nichts mehr eingefallen ist gegen den Abwehrbeton der Kieler oder weil die Kieler noch intensiver ihren Hoheitsbereich verteidigt haben, das Waldemar Hugo. Aber Fakt war, sie haben noch besser als in der ersten Halbzeit verteidigt und hatten dadurch Möglichkeiten zum Umschaltspiel. Ja. Und das muss natürlich auch eine Message dieses Spiels sein, dass wenn sich dann die Möglichkeit bietet, dass man da natürlich die wenigen Ansätze, um Nadelstiche zu setzen, auch etwas konsequenter und etwas präziser ausspielen.
Ja, das hat man sehr leichtfertig dann hergeschenkt. Vermutlich war man dann, ich weiß nicht, zu hektisch, weil man schon die Rückwärtsbewegung eigentlich wieder einpreist in diesem Konter. Scheiße, wenn ich den jetzt hier verdaddel, ich muss schnell wieder zurück. All das kann natürlich am Ende dazu führen.
Dann haben wir 70-30 Ballprozent, Ballbesitz für den HSV. Das bedeutete für die Holstein-Spieler mit ihren 30% Ballbesitz, du rennst doppelt und dreifach dem Gegner nachher. Das heißt, du bist auch nicht nur mental, du bist auch körperlich kaputter irgendwo. Ja, ne?
Hat man dann gemerkt an Ogi Vrid, der ausgepumpt dann raus musste. Für ihn kam dann Benedikt Pichler rein.
Genau, und ich meine, dass deshalb vielleicht dann auch die letzte Energie, die letzte Substanz für ein kontrolliertes Umschaltspiel vielleicht auch dann irgendwann gefehlt hat. Ne? Mhm. Das ist, ich glaube, das ist so ein Mix aus dem, was du gesagt hast, dass man dann vielleicht schon daran gedacht hat, nur nicht den Ball verlieren, dann gleich wieder nach hinten, dass man einfach nur defensiv gedacht hat an dem Tag, um das mal ein bisschen überspitzt auszudrücken, und eben der körperlichen Beanspruchung, die durch die geistige Beanspruchung natürlich nochmal verdoppelt wird.
Genau, das hatte Marcel Rapp uns im Gespräch nach dem Spiel ja auch noch gesagt, dass das einfach so ist. Klar, du planst natürlich immer, diese Nadelstiche zu setzen, aber wenn du dann wirklich im Spiel bist, dann ist es schwer, diesen Fokus von ultra-defensiv auf Umschaltspiel zu richten. Das glaube ich auch alles. Nichtsdestotrotz waren da ein, zwei Szenen, wo man sich durchaus hätte vorstellen können, dass da mehr geht. Ich erinnere mich gleich dran, nach Wiederbeginn hat Luis Holtby nach einem Abpraller eigentlich aus zentraler Möglichkeit die Schusschance, setzt den links daneben. Ja. Mit ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Präzision wäre da auch mehr drin gewesen. Am Ende ist es alles scheißegal.
Eben. Klar. Immerhin war das doch mal eine zweite Chance. Ne?
Ja, eben, genau. Ja, von daher genau, das kommt auf die Habenseite. Das wollen wir jetzt gar nicht negativ hier ankreiden. Ja, wie hast du Ogi gesehen? Du hast unter der Woche noch mal was über ihn geschrieben, über seinen Sturm-Zweikampf mit Benny Pichler, nachzulesen auf keinen Online natürlich.
Ja, also ob das jetzt ein Sturm-Zweikampf wird, das will ich gar nicht mal so sagen. Ne? Wir kommen gleich auf Ogi. Weil,
hol bitte weit aus, wir haben Zeit. Ich hoffe, ihr auch da drauf.
Ja, vielleicht eben mal kurz ein Bier holen oder einen Kaffee oder so.
Nein, bitte dranbleiben, mit beiden Ohren und beiden Gehirnhälften.
Naja, also wie gesagt, ob das nun ein Zweikampf wird, das kann natürlich immer sein, je nach strategischer Ausrichtung. Aber ich könnte mir gerade in Ermangelung unseres Finn Bartels, den wir natürlich alle wegen seines Schlüsselbeinbruches so schnell wie möglich eine sehr, sehr fixe Genesung wünschen und natürlich nur die Daumen drücken, dass er so möglichst schnell wieder auf dem Feld steht. In Ermangelung von Finn Bartels also, könnte ich mir durchaus eine Doppelspitze vorstellen. Weil die beiden Stürmer eigentlich, das ist ja, hat ja schon mal eine Halbzeit in Hannover, hat Marcel Rapp das ja schon mal probiert. Das war jetzt dann allerdings, fand ich jetzt nicht so von Erfolg gekrönt.
Da hat auch die Abstimmung zwischen den beiden gefehlt.
Genau, da war Ogi Vrid auch relativ kurz erst in Kiel.
Genau, ja, also das konnte noch nicht alles gut gehen. Nee,
das Wetter war mega schlecht, also der Platz nicht mal Viertliga-tauglich. Da waren jetzt viele Komponenten, insgesamt eine etwas instabile Veranstaltung von Holstein. Also insgesamt nicht die besten Voraussetzungen, damit ein solches Sturmduo dann vielleicht sich gut präsentieren kann. Jetzt sind ein paar Wochen ins Land gegangen. Jetzt ist vielleicht ein Stück Sicherheit, was den Klassenerhalt anbelangt, zurückgekehrt in die Köpfe der Spieler. Und Ogi Vrid ist auch nun schon länger hier. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass am Samstag bei Dynamo Dresden nicht Pichler oder Vrid auflaufen, sondern beide zusammen.
Vermutlich am Ende keiner der beiden. Nein. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, gerade dadurch, dass man natürlich jetzt nochmal zusätzlich wieder gezwungen ist, umzustellen. Du hast es angesprochen, in Ermangelung von Finn Bartels. Mhm. Müssen wir auch noch kurz drüber reden, für den Jungen natürlich echt eine bittere Nummer, ne? Ja. Also stürzt er.
Der ist das, ich sag dir das ganz ehrlich, ich kenne Finn, der schon als kleiner Steppke hier in Kiel aufgeschlagen ist, da in der COB-Jugend oder sowas da. Und der ist einfach so ein Fußballer und so gut im Kopf und so widerstandsfähig im Kopf im positiven Sinne, dass er sich da jetzt keine riesen Birne macht.
Oder das so. Will ich auch gar nicht bestreiten.
Der steht zur Saisonvorbereitung wieder auf dem Feld und dann hat sich die Angelegenheit.
Also ich wollte nur sagen, es ist insofern eine bittere Nummer für ihn, weil ich glaube, der hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als nochmal im Weserstadion aufzulaufen. Ja. Und die Nummer ist jetzt natürlich leider durch. Ne? Am 29. April wird er leider nicht mit dabei sein.
Da hast du recht. Da habe ich jetzt im Moment gar nicht dran gedacht, aber da hast du natürlich recht. Kommen wir nochmal zu Ogi Vrid. Du hattest mich gefragt, wie ich den sehe.
Wir hüpfen hier ein bisschen, aber wir... also, wir bleiben beim Thema Holstein.
Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ist egal, ob Villarreal oder Holstein oder sowas.
Hauptsache Italien.
Genau. Also dieses Tor, was er da macht, ne? Also das ist ja ein derartiges Gedicht. Sowas habe ich das letzte Mal, glaube ich, im Jugendfußball gesehen. Irgendwann in grauen Urzeiten.
Wir mussten ein bisschen grinsen da oben auf der Reportertribüne.
Ne? Also das war von Ogi wirklich, also mega klasse. 5 Meter oder 10 Meter in der eigenen Hälfte den Ball nach dem gewonnenen Zweikampf von Marco Comenda in den Fuß gespielt zu bekommen. weites Land vor sich zu sehen, nur den kleinen Sebastian Schonlau, den ist ja nur der HSV-Abwehrchef, gegen ihn und mit Ball an Fuß. Und dann rennt er auf einmal los und wir haben uns angekommen, was soll das? Ne? Ja. Was macht er denn nur? Ne?
Also die ganze Veranstaltung sah irgendwie aus, als würde sie sich über eine halbe Stunde strecken. Ja. Also bis die mal vor dem Tor da angekommen waren, die beiden. Ja. Ne? Also unfassbar.
Ochi hat, glaube ich, eine Spitzengeschwindigkeit von 32, so wie noch. Und KMH und Sebastian Schonlau von 31, so wie noch. Das sind natürlich nur Zahlen, ne? Das ist
ja, und mit Ball bist du generell langsamer.
Genau,
ne?
Das ist klar. Also, und dass Sebastian Schonlau in der Szene nicht in der Lage war, Ochi vom Ball zu trennen.
Oder zumindest die Innenbahn zuzumachen,
ja,
oder so.
Ne? Irgendetwas zu blocken oder weiß der Teufel was. Also, das war ja schon kurios genug. Weltklasse dann von Ochi, ich benutze das Wort nicht allzu oft, aber das war sogar oberste Weltklasse, dass Ochi nach so einem Sprint mit Ball am Fuß vor Heuer Fernandes im HSV-Tor nochmal wieder eiskalt bleibt und das Ding einmal kurz ihn umkurvt und dann einschiebt.
Unglaublich geil.
Also das war
sagenhaft.
Mega. Also wirklich.
Es sah mal wieder irgendwie merkwürdig aus, weil Ochi, muss man halt sagen, hat natürlich auch eine witzige Laufweise und so, mit der er durchaus mal den Gegner verwirren kann. Ja. Aber der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Ne? Und wenn man sich das wirklich nochmal in der Super Slow-Mo angeguckt hat, kurz vor seinem Abschluss, fährt er auch nochmal kurz den Hintern aus, um den Kollegen Schonlauder echt nochmal irgendwie die entscheidenden Zentimeter vom Leib zu halten.
Wahnsinn.
Das war ein klassisches Stürmertor.
Ja, also wirklich, richtig geil. Sowas sieht man natürlich nur allzu gerne, gerade wenn es dann noch von der Heimmannschaft ist. Aber ich muss auch sagen, wenn ich an Tim Walter Stelle auf der HSV-Trainerbank gewesen wäre, ich hätte ins Kantholz gebissen, ne? Also wie mein Kapitän, mein Abwehrchef sich derart ungeschickt anstellen kann. Also nichts, das sollte nicht ein Millimeter an Ochis Megalauf rütteln, an der Qualität. Aber nochmal, das kann man auch, wenn da jetzt, ich weiß ich, wer steht, meinetwegen der schnellste, glaube ich, in der zweiten Liga ist Stramba da von Hansa Rostock.
Stramba, die Abkürzung für Streli Mamba.
Ja, genau. Stramba. Genau. Ja, genau. Das war jetzt ein Wortspiel natürlich von mir.
Alles vorher schon ausgeklügelt am Frühstückstisch heute.
Genau. Ja. Und ich sag, wenn der legt sich die Kugel vor und rennt dann nachher, ne, dann sage ich ja okay. Aber Ochi hat sich die Kugel nicht vorgelegt. Nee. Also jedenfalls nicht 10 Meter, sondern der ist mit Ball am Fuß. Ey, da musst du als gegnerischer Trainer, du musst ja wahnsinnig werden. Du musst ja wahnsinnig werden. Das ist ja nicht möglich. Vorne knipsen meine Jungs nicht und hinten macht mein vermeintlich bester Abwehrspieler, stellt sich an wie ein Dilettant.
Aber Tim Walter hat sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten, weil er hat Ochi natürlich auch mitgeprägt. Saison 17, 18 Bayern Regionalliga. Ich glaube, Ochi Fried hat unter Tim Walter damals 21 Tore geschossen. Mhm. Er hat ihn geformt und sich damit jetzt Jahre später selbst ein Bein gestellt.
Ja, das unser ist Tim Walter. Ja. Also was ich jedenfalls klasse, also an der Szene, da braucht man ja nicht noch weiter auszuschmücken, haben die meisten werden es gesehen haben und wir haben es jetzt auch eben nochmal entsprechend glorifiziert. Das war wirklich exquisit, außergewöhnliche Klasse und zeigt, zu welchen Möglichkeiten Ochi Vrid in der Lage ist, die zu realisieren. Trainer Marcel Rapp hat gesagt, wir können stolz sein, hier alle in Kiel solche Spieler in unseren Reihen zu haben. Das teile ich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Einschätzung. Nicht nur, weil Ochi jetzt auch mit Ghana, mit der Nationalmannschaft Ghana sich für die WM qualifiziert hat.
Ich glaube, darauf war die Aussage ursprünglich bezogen, aber man kann sie auch aufs Sportliche ausweiten.
Ja, natürlich. Und ich glaube, dass wir beide Stürmer haben Vertrag bis 2025. Ob die dann die Laufzeit erfüllen, das wird man ja sehen.
Naja, aber die beiden sind natürlich dann irgendwo auch eine Investitionsanlage, wenn du so lange Verträge hast.
Genau. Und das ist ja schon mal sehr schön. Und ich glaube, wenn sich das ganze Konstrukt des Holstein-Kaders zur neuen Saison, die dann ja, sage ich jetzt mal, zu 99% wieder in der zweiten Liga stattfinden wird, wenn sich das Konstrukt ein bisschen manifestiert, der Kader, wenn vielleicht noch hier und da an einer Stellschraube personell gedreht wird, wenn dann das Verletzungspech vielleicht nicht ganz so stark wieder zuschlägt wie in dieser Saison, das ist ja schon fast skurril, wie viele Verletzte und Kranke das jedes Wochenende sind, dann glaube ich, können wir an den beiden Stürmern noch richtig Freude haben. Und ich glaube, viele Gegner werden dann auch richtig sich irgendwann die Haare raufen.
Das glaube ich auch. Du hast die entscheidende Bedingung gestellt, dass an gewissen Stellschrauben gedreht werden muss. Das sehe ich auch weiterhin so, auch natürlich, nach diesem Sieg, dass dieser Kader nicht, ja, ich will nicht sagen homogen, aber irgendwie hat er doch so ein paar personelle Schräglagen, gerade im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, muss was passieren. Wir müssen jetzt nicht alle Positionen da durchdeklinieren, aber man muss definitiv diesen Kader auf die eine oder andere Art und Weise halt noch verstärken. Mhm. Und angenommen, das ist dann so. Und Marcel Rapp ist dann ja zum ersten Mal in der Lage, seine eigenen Wünsche richtig einzubringen. Gut, das konnte er schon in der Winterpause, da hat er dann halt auch Winterpause bekommen. Aber Winterpause ist schwierig. Er hat dann aber zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, lange mit einer Mannschaft zu arbeiten, den einen oder anderen Transfer zusammen mit Uwe Stöver und mit den Analysten und Scouts einzutüten. Und kann sich ansatzweise eine Mannschaft nach seinem Gusto im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten bauen, dann sehe ich das durchaus auch so, dass die beiden Holstein noch viel Freude machen können.
Ja, und ich sag mal so, bei Benny Pichler hatte ich nach der Verpflichtung von Ochi Vrid im Januar dieses Jahres kurzzeitig das Gefühl, dass er darunter vielleicht mental ein wenig leidet. Das heißt also, dass er war ja vorher der Platzhirsch, der Unangefochtene, und auf einmal hat er einen Konkurrenten da. Das war jetzt für ihn auch eine neue Situation hier in Kiel. Die Situation woanders, bei Austria Wien oder so, kannte er die natürlich auch. Aber hier war es jetzt neu. Und ich glaube, das braucht dann auch ein bisschen, dass man sich mit der Situation auseinandersetzt. Aber wenn man jetzt die beiden zusammensieht und wenn die sich gegenseitig da in Anführungszeichen befruchten, das heißt im Training gegenseitig Gas geben, ich habe ein Tor mehr geschossen als du im Training und bla bla bla, die üblichen Geschichten, die da so stattfinden. Ich glaube, das kann ein Riesending werden mit den beiden.
Ja.
Also da bin ich.
So wie die hässlichen Vögel in Bremen, oder?
Ja, genau. Wobei man, was die Kaderzusammenstellung anbelangt, darf man natürlich eins auch nicht vergessen, ne? Also wir gehen jetzt von dem Status quo des Kaders aus, ne? Phil Neumann dürfte nicht bleiben, gehe ich mal fest davon aus. Dessen Vertrag läuft aus und es gibt andernorts sicherlich mehr Geld zu verdienen. Ob es dann sportlich auch die richtige Adresse ist, wird sich dann immer zeigen, aber zumindest geht es ja auch um Geld verdienen. Und da ist er dann, sage ich mal, in Kiel nicht in der ersten Position der zweiten Liga. Das kann andernorts oder vielleicht sogar erste Liga oder sogar England, kann das natürlich deutlich mehr werden. Und dann ist natürlich Jannis Gelios, war ja schon, dieses Gerücht ist ja schon auf dem Markt, dass er Holstein verlassen wird. Vertrag läuft auch aus. Ne? Aber es gibt natürlich auch noch welche, die Vertrag bis 23 haben.
Fabian Reese, würde ich da kurz mal ansprechen.
Da lernst du gleich den ersten, ne? Und da muss Holstein wieder eine Entscheidung oder Uwe Stöber wieder eine Entscheidung in Absprache mit Marcel Rapp treffen. Wie ist vor der grandiose Saison 2021 gewesen ist, als man Lee, Meffert und Sera behalten hat, obwohl Angebote für die auf dem Tisch lagen, wo man Ablöse hätte generieren können, in Corona-Zeiten vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich vielleicht sogar hätte machen müssen. Holstein ist aber wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt und auch jetzt auch so gut aufgestellt, dass sie das damals verkraften konnten. Herr Stöver hat damals gesagt, im Sommer 2020, wir gehen bei den drei, also Meffert, Lee und Sera, in ein wirtschaftliches Risiko und müssen wir dann eben ausstehen, dieses Risiko. Bedeutet, wir verzichten auf die Ablösesumme, gerade bei Lee und Sera,
ja,
weil deren Verträge dann 21 im Sommer ausgelaufen sind.
Und Sera hatte den Sommer auch mehr oder weniger unmissverständlich uns gegenüber gesagt, dass er gerne den Verein verlassen würde.
Ja, und Lee hatte fast schon, der hat schon fast woanders unterschrieben und dann hat man ihn bei Holstein natürlich nochmal bekniet und gesagt, nein, du hast noch Vertrag und wir lassen dich nicht gehen. Und da muss man ja Jason Lee im Nachklapp auch nochmal Respekt zollen, dass er sportlich dann so weitergemacht hat, trotz des vielleicht Traurigseins, dass er nicht, er hat ja immer gesagt, dass er auch in die Bundesliga will, also in die erste Bundesliga. Lange Rede, kurzer Sinn.
Er hat es ja geschafft mittlerweile hat sich auch belohnt und belohnt seine Mainzer
guten
Leistungen, die er da zeigt.
So, und also von daher alles richtig gemacht. Genau das gleiche Bild jetzt bei Fabian Reese. Ich kann den Stand jetzt nicht sagen, inwieweit es da für einen anderen Clubs Angebote gibt. Die beiden letzten Spiele von ihm fand ich jetzt offensiv zumindest nicht so prickelnd. gegen HSV hat er wie alle fleißig nach hinten gearbeitet.
Und das kann er mittlerweile deutlich besser, muss man sagen.
Ja, klar, durch die Umstellung von Dreierkette hat er irgendwann mal erzählt. Also er stellt sich das so vor, dass er den Philipp Kostic hier so ein bisschen gibt, den Linksläufer da von Eintracht Frankfurt. Und das hat er in Ansätzen in der zweiten Liga auch schon gut bewiesen. Ja. Und tolle Spiele gemacht. Die beiden letzten waren jetzt, wie gesagt, zumindest oft nach vorne hin nicht so prickelnd, aber schwamm drüber. Das kann ja in Dresden schon wieder anders aussehen. Jedenfalls wird er schon auf dem Markt Interesse geweckt haben. Und das ist also keineswegs sicher, dass der nächste Saison hier auch spielt. Wenn Holstein sich entscheidet, die Summe X von einem interessierten Verein stimmt, dann lassen wir Fabian gehen. Das wird spannend.
Das wird definitiv spannend. Das Gute aus Kieler Sicht ist natürlich anders als vor dieser Saison, als man wirklich bis zuletzt nicht wusste, spielt man jetzt erste oder zweite Liga, kannst du dich auf diese Schlüsselposition ja eigentlich schon lange vorbereiten und dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass gute Angebote reinkommen oder dass Spieler partout den Verein verlassen wollen. Da kannst du natürlich, das kann nicht immer laufen wie bei Lee, den Kopf oben behält und sich weiter total reinhängt. Ne?
Nein.
Das ist vielleicht in dieser Saison jetzt ein Vorteil gegenüber der letzten, wo man halt noch in der Relegation gespielt hat und wirklich ja mit der Vorbereitung eigentlich erst die Transferplanung starten konnte.
Richtig.
Das war natürlich sehr ungünstig und unglücklich, hat sich auch im Verlauf der Saison, gerade in der ersten Saisonhälfte, halt auch so gezeigt, dass das denn schwierig war, aber um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, das ist natürlich weiterhin Zukunftsmusik. Du hast ja gerade eben die Zahlen 99% angesprochen und nicht 100%, denn noch ist der Klassenerhalt ja nicht fix, aber ich glaube, eine kleine, also keine Vorentscheidung, aber so eine kleine Weichenstellung war es jetzt mindestens.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Da haben wir ja im Vorfeld auch oft genug drüber gesprochen und berichtet. Also man stelle sich nun mal vor, Dresden hätte in Sandhausen gewonnen. Die haben ja dort 1-2 verloren, zeitgleich mit Holstein am Sonntag, und Holstein hätte gegen HSV verloren, dann wären das nämlich nur exakt 3 Punkte gewesen.
Genau, das ist überhaupt keine verwegene Hypothese, nee. das hätte leicht passieren können. Ne?
So, und dann,
definitiv.
Dann,
und dann stehst du jetzt mit dem Rücken zur Wand gegen Dresden.
Also, und wer mal in Dresden gewesen ist, in einem vollen Dresdner Stadion, wir hatten Gott sei Dank schon 2-3 Mal das Vergnügen.
Vor Corona, glücklicherweise.
Vor Corona, also ich kann nur jedem empfehlen, da musst du schon stark sein im Kopf.
Ja.
Und da weht ein bisschen anderer Wind. Und Trainer Capretti von Dynamo Dresden hat schon erzählt, hier ist noch nichts mit, wir geben uns noch nicht geschlagen im Kampf um Platz 15, der ja für sie das Maß aller Dinge wäre, als sicherer Nicht-Absteiger dann. Wir geben uns noch nicht geschlagen, selbst bei den 6 Punkten Rückstand, die sie derzeit jetzt, glaube ich, auf Sandhausen haben oder sowas.
Ja.
Und das sind noch 5 Spiele zu spielen, 15 Punkte zu vergeben. Also bitteschön, ne? Unter der Voraussetzung, wie wir sie eben skizziert haben, wäre das ein richtiges Brett gewesen, was Holstein zu bohren gehabt hätte am Ostersonnabend. Jetzt kann man da schon deutlich entspannter mit 9 Zählern Vorsprung hinfahren auf Dynamo Dresden als 16.
Ja, du weißt natürlich auch, selbst wenn du dieses Spiel jetzt verlierst oder so, dann hast du immer noch diese 6 Punkte, denkst du, okay, Mensch, das jetzt müssen wir uns noch mal reinhängen. Gut, das werden sie so oder so in Dresden machen, aber dann wäre noch nicht Land unter. Wäre diese Konstellation jetzt eingetreten und jetzt hättest du halt dieses Nervenduell in Dresden, hätte dran gezweifelt, ob Holstein dem standhalten kann.
Hätte
und
ich auch.
Dann hätte das ganze Ding eine üble Dynamik angenommen, weil du dann ja noch gegen Bremen spielst, weil du noch gegen Heidenheim spielst,
weil du
noch gegen Nürnberg spielst.
So, und im letzten Spieltag in Sandhausen, ne? Und das ist genauso. Wer da mal gewesen ist, weiß auch, dass Sandhausen
nicht vergnügungssteuerpflichtig
das Spiel ist. Sehr speziell, ne? Also von daher ist das am Samstag schon eine entspanntere Reise dahin. Und bietet vielleicht auch, weil Dresden muss, ne? Also da ist ein Unentschieden, wäre schon aus deren Sicht natürlich jetzt viel zu wenig irgendwo. Also sie müssen gewinnen und daran liegt natürlich auch eine Chance für Holstein, ne? Das ist doch ganz klar. Und ich glaube nicht, dass sie in Dresden nochmal mit so einer, obwohl die auch fußballerisch mehr Wert auf Fußball legen, Dresden als
Landolsch. Unter Guirino Capretti spielen sie viel Fußball, haben häufig deutlich mehr Ballbesitz, auch mehr Spielanteile.
Aber eine Mauertaktik mit Holstein, glaube ich, nicht nochmal wählen.
Nein. Also ich glaube, am besten wäre es dann am Ende irgendwie so eine Art Hybridsystem.
Ja, ne? Genau.
Dass du zumindest diese Grundtugenden, diese Leidenschaft, diese Basics in diesem Spiel mit einbringst, aber natürlich eher den Fokus wieder aufs eigene Kombinationsspiel legst. Aber natürlich jederzeit bereit bist, dich wieder hinter den Ball zu verziehen und kompakt zu stehen gegen den Ball. Und dann werden sich Chancen auftun gegen Dresden, ganz sicher.
Zumal ja auch dass in Hannover noch nicht so reibungslos wie von uns schon beschrieben funktionierende Doppel in der Spitze aufläuft. Marcel.
Ja, Marcel, belohne dich zu deinem eigenen Geburtstag. Er wird nämlich, wenn ich am Sonntag 43.
Genau so ist es.
Ja, das heißt, die Mannschaft kann ihm da doch das beste Geschenk machen mit der möglichen Entscheidung, die dann natürlich im Grunde noch keine wäre, denn rein rechnerisch bei 12 Punkten Vorsprung und noch 4 ausstehenden Spielen, wenn du alle 4 verlierst, Dresden alle gewinnt, ja, aber da sind auch noch ein paar Gegner zwischen Dresden und Holstein, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ein paar Mannschaften, aber ich glaube, das wäre dann schon die Entscheidung.
Also bei Holstein Sieg am Sonntag ist Haken drunter, da beißt keine Maus den Faden.
Was wir bloß nicht machen dürfen jetzt in der Vorberichterstattung, ist das Wort Matchball zu verwenden, denn das hat in der letzten Saison nicht geholfen
mit den
3 Matchbällen um den Aufstieg. Ne? Das heißt, Matchball kommt hiermit auf den Index.
So ist es. Stimmt, da habe ich schon ganz vergessen, richtig. Also um Himmels Willen, bloß nicht Matchball.
Ja, mein Herz am liebsten verdrängt, aber ich wollte es an dieser Stelle nochmal mahnend ansprechen. Und mahnend muss man natürlich auch nochmal auf Guirino Capretti gucken, denn der hat Holstein ja immer aus dem Pokal gekegelt. Ja, ne? Davon auch nicht vergessen.
Das ist noch eine kleine Rechnung offen.
Echt. Genau, ja. Also im Grunde haben wir dann alles zusammen. Marcel Rapp soll ein Geburtstagsgeschenk gemacht werden. Wir packen das Wort Matchball auf den Index und es ist noch eine Rechnung offen. Also wenn all das...
Und Fried und Pichler spielen vorne
und Iggy frisst Gras für Finn Bartels. Genau. Ja, das muss man auch sagen, also super. Resolut dazwischen gegangen. Hämmert er das Ding einfach mal auf die Tribüne oder so, statt irgendwie das schön rauszuspielen.
Ich will jetzt hier nichts verallgemeinern, ne? Aber seine Qualität ist natürlich aufgrund seiner Erfahrung und seiner ganzen Mentalität serbische Cleverness, ne? Also da wird dann mal...
Die Berühmberüchtigte.
Ja, genau, da wird dann mal dazwischen geknallt, ne? Dann steht er auf einmal da als Wusel wieder irgendwo im Weg dem HSV-Kombinationsspiel rum. Das hat er wirklich klasse gemacht. Wir erwarten ja von ihm keine Zauberpässe oder sonstiges oder Sturmläufe der Extraklasse. Für diesen Nachmittag, für diese Aufgabe, wunderbar.
Ja, dafür hat sich seine Vertragsverlängerung schon gelohnt.
So, ja.
Von der man seinerzeit zumindest sportlich nicht ganz wusste, okay, was soll man davon halten? Aber genau in solchen Momenten ist so ein Mentalitätsspieler halt wirklich gefragt.
Ja, ne? So sieht's mal aus.
Ja. Und hat dann am Ende mit dazu geführt, damit können wir fast schon abbinden, dass Holstein weiterhin ungeschlagen bleibt gegen den HSV in dieser zweiten Liga. Und ich glaube, es sieht gut aus, dass man in der nächsten Saison die Zweitligaspiele 9 und 10 gegen den HSV erleben wird.
Der Fußballgott wollte es so.
Er wollte es so. Der Fußballgott ist ein Storch.
Ja, genau. Im Grunde seines Herzens. Und er hat eben Interesse dran an schönen Nordderbys und so weiter und so weiter. Deshalb will ich nicht sagen, dass St. Pauli nicht aufsteigt oder Werder nicht aufsteigt. Aber was noch interessant ist, ist ja, ohne das jetzt das unnötig zu verlängern, das Gespräch, aber...
Mach ruhig, können wir alles schneiden, machen wir aber nicht.
Unter Marcel Rapp ist Werder Bremen zu Hause bezwungen worden. Unter Marcel Rapp wurde St. Pauli zu Hause bezwungen. Zu Beginn seiner Tätigkeit hier in Kiel gab es einen Unentschieden gegen Darmstadt. Jetzt wurde der HSV mit 1-0 bezwungen, soll heißen, zu Hause gegen die Top-Teams unter Marcel Rapp. Ihr könnt auch zu Hause bleiben, ne?
Ja, Heim macht Holstein, wir brauchen gar kein neues Stadion. In der alten Rumpelkiste läuft das
schon. Nur gegen Top-Teams, über das andere wollen wir nicht reden.
Genau, das heißt, wir brauchen eine Zweitliga-Super League, wo nur die Zweitliga-Top-Teams in Kiel vorstellig werden.
Genau.
Ja. Okay, genau, dann gucken wir, wie das blau-weiß-rote U-Boot durch die letzten 5 Spiele tuckert. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, am kommenden Mittwoch mit einer neuen Folge Holstein 1:1. Hoffen, dass wir dann möglicherweise über den Zweitligisten 22-23 Holstein Kiel sprechen können. Opa, ich danke dir. Bleib stabil, bleib da draußen auch stabil und gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
Ja. Ciao, ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.